Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Mein Name ist Jöran Moos-Mehrholz. Wir führen ein Interview, entstanden im Kontext des Online-Seminars der Virtuellen Akademie bei der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Es geht unter dem Stichwort Öffentlichkeit 2.0 um neue Formen des Journalismus, um Graswurzelmedien, um Blogs, Twitter, Podcasts etc., was alles man im Netz finden kann. Wir haben dafür als Experten Philipp Banse aus Berlin dazu geschaltet, worüber wir uns sehr freuen. Hallo Philipp.
Hallo.
Es soll gehen um das Verhältnis zwischen traditionellen Medien, um Journalismus und neuen Formen, die wir im Netz finden. Wir wollen uns anschauen, was bedeutet das für den Journalismus insgesamt und auch für die Gesellschaft oder für die Demokratie insgesamt. Ich würde gerne einsteigen, Philipp, mit deiner Person, da die erste Frage daran festmachen. Du arbeitest viel für das Deutschlandradio und das ist ja quasi der Superlativ des klassischen Journalismus. Du bist aber gleichzeitig sehr viel im Netz aktiv, betreibst verschiedene Podcasts, zum Beispiel das Medienradio oder das Küchenradio als Audio-Podcast, hast aber auch für DCTP Videopodcasts gemacht. Das ist jetzt wieder dann auch klassisch journalistisch. Würdest du sagen, du bist ein klassischer Journalist? Und damit verbunden die Frage, was kann man überhaupt 2010 sagen, ist ein klassischer Journalist?
Ja, ich würde mich schon als klassischen Journalist noch empfinden, weil ich natürlich in dem Medium aufgewachsen bin und da vor allen Dingen auch mein Geld verdiene in diesem doch sehr klassischen und traditionellen Radio, was jetzt gar nicht abwertend klingen soll. Und diese ganzen Internetaktivitäten, die verbuche ich für mich so unter, sagen wir mal, Labor. Das ist so ein bisschen für mich persönliche Zukunftswerkstatt, so ein bisschen auszuprobieren, was kann man mit diesem Medium, was ich ja eigentlich sehr, sehr gerne mag, also Radio, Audio, was kann man da eigentlich machen? Was kann man experimentieren? Was geht da so? Das mache ich jetzt schon einige Jahre und es befruchtet sich zum Teil gegenseitig und man sieht auch jetzt so langsam, dass, sagen wir mal, traditionelle Medien wie zum Beispiel das Deutschlandradio verstärkt auf das gucken, was an Audioproduktionen so im Internet ja passiert und nehmen verschiedene Formen auf und experimentieren so ein bisschen und gucken, und so soll es ja eigentlich auch sein. Also klassische Medien haben halt nicht so diese, sagen wir mal, Fehlertoleranz. Da kann man jetzt nicht einfach mal machen und dann geht alles in die Hose. Das ist da einfach nicht richtig zulässig und dafür gibt es halt so diese neue Form Internet, da kann man mal ausprobieren, da können Sachen richtig in die Hose gehen und dann gucken halt, sagen wir mal, etablierte Medien, okay, was klappt denn bei euch? Und vielleicht kann man davon profitieren. Insofern bin ich, glaube ich, in so einem, gehöre so einer Übergangsgeneration an, also die aufgewachsen ist im Klassischen und so guckt und probiert in diesen neuen Medien und Sachen entdeckt und dann auch wieder in die alten bringt. Und die neuen, die jetzt ranwachsen, glaube ich, die Journalisten, die werden in beiden, sagen wir mal, wie sagt man so, Gebieten sich gleich zu Hause fühlen müssen.
Ist es aus deiner Sicht tatsächlich ein Generationenwechsel, also auch eine Altersfrage? Du arbeitest ja auch als Dozent für Journalismusschulen. Kann man da tatsächlich sagen, die jungen Nachwachsenden, für die ist das selbstverständlich?
Ich glaube, das kann man leider noch nicht so sagen. Also in den Seminaren, die ich so gebe, sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber hin und wieder gebe ich dann doch welche, da bin ich dann manchmal schon noch verwundert, dass viele noch glauben, es würde, sag mal, komplett reichen, einen Text schreiben zu können oder zu, ne, recherchieren zu können. Ich will nicht ausschließen, dass das noch geht und dass es auch weiterhin, sagen wir mal, journalistische Betätigungsfelder gibt, in denen das völlig ausreicht. Aber ich glaube, das wird weniger. Und diese Jobs und die Arbeiten, in denen wesentlich mehr gefragt ist und auch gefragt ist, Bild bearbeiten zu können, Ton bearbeiten zu können, mal eine Sendung moderieren zu können, mal ein flüssiges Interview geben zu können, mal ein Foto zu machen, mal einen Film zu machen, diese Profile, die werden häufiger gefragt sein. Und da bin ich immer noch mal überrascht, wie viel Glauben so mit so einer doch sehr einbeinigen Strategie noch vorankommen zu können. So, da bin ich immer noch ein bisschen überrascht. Ich will nicht sagen, dass das nicht gehen wird, aber so dieses andere Feld wird zunehmen. Beispielsweise war ich gerade bei der Rheinzeitung, ne, ein Beispiel, Regionalzeitung in Koblenz. Und die haben, das ist eine traditionelle Regionalzeitung, aber die haben ein kleines Fernsehstudio in der Redaktion, die haben, sagen wir mal, Videojournalisten, die für sie unterwegs sind. Da sollen die klassischen Lokalredakteure auch mal kleine Videos drehen und sich gegenseitig interviewen und Audiopodcasts machen, Fotos bearbeiten. So, ne, das ist da eine Anforderung. Und wer da nicht im Netz zu Hause ist, der muss da gar nicht erst anklopfen. Bei so einer Regionalzeitung, klassischer Startpunkt für journalistische Karrieren.
Ja, du sagst, da ist Journalismus heute ein Stück weit anders definiert. Jetzt hast du die Formate beschrieben. Siehst du auch, was inhaltliche Fragen angeht, eine neue Definition des Journalismus mit Perspektive Internet?
Also inhaltlich insofern, als dass immer mehr Menschen in diesem öffentlichen Raum Internet oder diesen digitalen Raum erobern und dieser digitale Raum immer mehr Heimat und Alltag wird für ganz, ganz viele Menschen. So, das ist einfach, sagen wir mal, ein neuer Aspekt unserer Gesellschaft, unseres alltäglichen Lebens. Am Anfang waren es halt nur ein paar Irre, die sich im Internet rumgetrieben haben. So, heute sind einfach 500, fast 600 Millionen Leute auf Facebook und es werden immer mehr und alles wandert ins Netz und das verschmilzt einfach immer mehr mit dem, was wir so bisher als analogen Lebensraum kennengelernt haben. Und damit ändert sich auch das Berichtsgebiet für Journalisten. Und das merke ich, die Anfragen. Sagen wir mal so, ich komme mir manchmal vor wie so eine Art Auslandskorrespondent im Internet. Also die Leute rufen in Israel an und wollen was über Israel haben und dann Nahe Osten und Amerika und London. Ja, und dann gibt es ja auch noch das Internet. Da muss man auch mal jemand draus berichten. Und das bin in meinem Bereich häufig ich. Und das, denke ich, wird zunehmen, weil immer mehr Sachen auch im Internet stattfinden. Also sei es Jura, ja, Rechtsberichterstattung, ja. Was ohne Internet, also geht das ja fast gar nicht. Also alles ist irgendwie auch mit dem Internet berührt. Oder Wirtschaft, ja. Internet spielt eine immer, immer größere Rolle und Datenschutz sowieso. Also da werden sich immer mehr Leute einfach, das wird zum Allgemeinwissen immer dazu gehören. So wie es früher in den Journalistenschulen vermittelt wurde. Ihr müsst auch ein bisschen, sagen wir mal, juristische Grundkenntnisse haben und ein bisschen Wirtschaftsverständnis müsst ihr auch haben und ein bisschen was über das politische System in der Bundesrepublik solltet ihr auch wissen, das gilt alles. Aber ich glaube, dazu gesellt sich einfach ein Bedarf an technischem und digitalen Grundwissen. So, das, glaube ich, ändert sich.
Werfen wir einen Blick auf das Ausland. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes Bild, das Ausland-Internet. Von innen betrachtet, für die aus der Außenperspektive vielleicht Ausländer genannt, aber für die Menschen, die sehr aktiv im Netz aktiv sind, sich da austauschen. Wenn man sich da die Öffentlichkeit anschaut, wenn man sich die großen Blogs und Podcasts anschaut, ich weiß gar nicht, hast du da Zahlen, wie groß da eigentlich Größe definiert ist?
Also mit Zahlen im Internet ist es ja immer so eine Sache, ne? Also wir kennen das von den textbasierten Angeboten. Also da war es dann irgendwie das PI, so Page Impression. Da war so die Währung ganz lange Zeit, obwohl jeder wusste, dass das totaler Quatsch ist und durch Fotostrecken und alles Mögliche hochgepitcht wird. Bei Podcasts ist das ein bisschen ähnlich. Da ist auch die Frage, da hat sich noch keine richtige Währung so etabliert, weil man Downloads einfach nicht so einfach zählen kann. So, aber sagen wir mal, von den Leuten, von denen ich so ein bisschen weiß, dass sie da jetzt nicht jeden Klick als Download werten, glaube ich, spielen sich so die großen deutschen Podcasts so im Bereich von 20, 30, 40.000 Downloads pro Sendung. So würde ich mal so 20, 30.000 über einen Zeitraum von vielleicht 2, 3 Wochen so. Also da werden solche Sendungen dann komplett vielleicht so in der Größenordnung, ne? 20, 30.000 Mal runtergeladen. Vielleicht gibt es da noch mal ein paar Ausreißer nach oben, aber so in dieser Größenordnung spielt sich das ab. Und in Amerika, natürlich dann auch bedingt durch die englische Sprache, ist es natürlich noch mal eine Größenordnung mehr. Also da, so Leo Laporte wird dann immer genannt, der hat sicherlich einige 100.000 Downloads. So, das.
Allein, wenn man auf Deutschland schaut, ist das ja aber dann schon, denke ich, nicht mehr angemessen, von Nischenmedien oder randständigen Bedeutung zu sprechen, wenn man das vergleicht. Also, wenn man sagt, die Taz hat eine Auflage von vielleicht 50.000 und die Financial Times Deutschland, wenn man mal die ganzen Exemplare, die in Flugzeugen und in der ersten Klasse in der Bahn rumliegen, abzieht, haben die auch noch, weiß ich nicht, 55.000. Dann ist das ja durchaus schon auch eine Menge, die da im Internet passiert. Wenn man aber jetzt auf die Qualität nochmal schaut, wir haben im Online-Seminar schon darüber teilweise in den Foren diskutiert. Da gab es die Meinung, naja, da wächst was ganz Neues heran, was den etablierten Journalismus zu schaffen machen wird, was vielleicht als vierte Macht im Staat die Gewaltenteilung ergänzen wird. Andere Teilnehmer sagten, nee, Zitat einer Teilnehmerin, es ist alles Käse, was in den Blogs zu lesen ist. Wie würdest du das beurteilen? Ist es für die Öffentlichkeit noch ein randständiges Phänomen? Wächst es oder ist es, andere Teilnehmermeinung war, ist es ein Hype, der sogar wieder abflachen wird?
Also da muss man unterscheiden. Also ich glaube zwischen textbasierten und Audiosachen. Also Blogs, denke ich, das kann man sagen, die haben sich etabliert als Quelle, als Medium, als Fachpublikation. Natürlich ist nicht jedes Blog ja ein sag mal, meinungsmachendes Medium geworden, aber es ist auch nicht jede Zeitung ein meinungsmachendes Medium. Aber ich glaube, so dieses Medium Blog hat sich als Quelle, als Teil der öffentlichen Diskussion in Deutschland auch etabliert. Das ist einfach so und das wird nicht weggehen. Da werden eher noch zwei, drei vielleicht neue entstehen und die werden vielleicht auch noch ein bisschen mehr Geld verdienen und noch größer und noch relevanter werden und vielleicht aufgekauft und so. Also, aber dieses Ding, das wird nicht mehr weggehen. Und weggehen wird auch nicht der Podcast, also speziell der Audio-Podcast. Das zeigen die Zahlen. Ich selber erlebe es, dass sich die Download-Zahlen im letzten Jahr verdoppelt haben, was jetzt gar nicht so sehr mit der Qualität dessen zu tun hat, was ich mache, sondern das ist auch bei anderen so, von denen ich das weiß. Ich glaube einfach, daran sehe ich, dass dieses Medium-Podcast einfach eine größere Aufmerksamkeit bekommt. Warum das in der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen ist, glaube ich, liegt daran, dass Podcasts schwer zu verlinken sind. Also man kann natürlich auf eine Seite eines Podcasts verlinken, aber man kann nicht auf einzelne Zitate oder Passagen verlinken. Das ist insofern schwierig, weil diese ganzen Podcasts, die großen, natürlich alle sehr lang sind. Also Stunde, zwei, drei. Und dann möchte man natürlich auf ein ganz bestimmtes Zitat oder auf einen ganz bestimmten Abschnitt verlinken. Und das ist noch nicht wirklich möglich und so. Und außerdem sind sie auch nicht durchsuchbar. Also wenn man was googelt, dann googelt man einen Begriff. Ja, dann durchsucht Google natürlich die Überschriften und den Begleittext zu den Podcasts, das ja. Aber das, was in diesen 2, 3 Stunden geredet wird, das durchsucht Google nicht. Und deswegen, sagen wir mal, ist das schwer, auch bei Google aufzutauchen zu dann wirklich relevanten Begriffen. Also ich glaube, das sind so zwei Faktoren, die dazu beitragen, dass Podcasts noch nicht so in dieser Verlink- und Aufmerksamkeitsökonomie nach oben gespült wurden. Aber dennoch sieht man halt an den Zahlen, dass durchaus eine ganze Menge Leute das wahrnehmen und das hören. Und das war ja auch ganz lange beim Radio so. Erst, sagen wir mal so, Radio ist ja als Nachrichtenmedium wirklich auch erst in diese tagesaktuelle wirklich Diskussion eingetreten in Deutschland, als sie angefangen haben, Webseiten zu betreiben und speziell alles, was sie im Radio machen, auch auf diese Webseite im Volltext zu stellen. Erst da haben sich Radiostationen, Radiosender, Radiomedien in diese tagesaktuelle Internetdiskussion eingeklinkt.
Nochmal einmal mit Blick auf Blogs. Wir haben im Forum auch schon die Diskussion gehabt. In Deutschland gibt es im internationalen Vergleich, gerade im Vergleich zu den USA, relativ wenig Blogs von großer politischer Bedeutung. Eine These von Teilnehmern war in dem Fall, naja, das liegt daran, dass wir noch so einen guten klassischen Journalismus haben, dass es sozusagen gar nicht die Notwendigkeit gibt, dass Menschen da ins Netz ausweichen. Würdest du das unterstützen?
Ja, also, was soll man dazu sagen? Also ja, sicherlich in Deutschland erscheinen überdurchschnittlich viele Zeitungen. Das ist sicherlich richtig. Aber es gibt auch Tendenzen, die, sagen wir mal, auch diesen klassischen Nachrichtenwert, diesen klassische Recherche, diesen klassischen journalistischen Scoop hin zu Blogs sich verschieben lässt. Also beispielsweise netzpolitik.org ist immer ein vielgenanntes Blog, auch nicht zu Unrecht. Sie haben sich so ein Fachmagazin für netzpolitische Themen entwickelt und es gibt einfach, die haben im letzten Jahr anderthalb einfach auch, sagen wir mal, Themen gehabt und Scoops gehabt, die dann vom Spiegel übernommen wurden und wo dann alle anderen drauf eingestiegen sind. Einfach weil Menschen, die eine Information haben aus diesem Internetbereich, sich tatsächlich an Netzpolitik zuerst gewandt haben und nicht an den Spiegel oder an sonst wen. Einfach weil die persönliche Nähe zwischen Leser und Autor bei Blogs größer ist. Man duzt sich sofort. Außerdem ist, glaube ich, das Vertrauen in die Kompetenz, in die technische Kompetenz sehr groß bei Markus Beckedahl, der meinetwegen Netzpolitik betreibt. Da wissen die Leute einfach, wenn ich dem sage, pass mal auf, die Datenbank hier und hier ist unsicher und du musst den und den String eingeben und so und den Befehl und dann kannst du dir das auslesen und bitte behalt's für dich, da vertrauen die Leute denen einfach mehr. So, WikiLeaks ist ein zweites Beispiel. Viele Leute gehen offensichtlich zu WikiLeaks und stellen da die Informationen rein und gehen nicht zum Spiegel, sondern der Spiegel muss dann mit WikiLeaks sich abklären, dass sie bestimmte Daten zuerst bekommen. Also das sind schon so, finde ich, Tendenzen, wo man sieht, aus ganz bestimmten Bereichen wenden sich die Leute eher an Internetmedien, um Informationen abzuwerfen und nicht so sehr an traditionelle Medien. Und in so ganz bestimmten Themen würde ich dem auch widersprechen, dass es durchaus große Blogs gibt, die für ganz bestimmte Themen durchaus, sag mal, eine höhere Relevanz haben als Tageszeitung. Also ganze netzpolitische Bereiche, aber auch viele Medienthemen und Internetthemen, die da lesen ganz viele einfach keine Tageszeitung mehr, um da auf dem neuesten Stand zu bleiben, sondern Leute, so ein bestimmtes Fachpublikum, die lesen Charta, die lesen Netzpolitik, die lesen andere Blogs, dann guckt keiner mehr in die Tageszeitung, um noch was zu erfahren, sondern da ist eher der Blick in die Tageszeitung, um zu gucken, wie die dieses Thema, was man schon vor 2 Tagen, sag mal, durchgekaut hat, jetzt behandeln, aber nicht, um die Neuigkeit zu erfahren.
Wofür brauchst du denn überhaupt noch Journalismus, wenn man jetzt Netzpolitik.org hat, WikiLeaks und vielleicht noch ein paar weitere große Blogs?
Naja, Journalismus ist ja nicht vom Medium abhängig, sondern Journalismus ist ja das Handwerk, ja, Informationen zu suchen, Informationen zu bewerten, einzuordnen, zu sortieren, aufzubereiten für ein bestimmtes Publikum und dann in einem bestimmten Medium zu verbreiten. So. Und ob dieses Medium jetzt Papier ist oder ein Blog oder ein Podcast oder eine große Tageszeitung oder ein Wochenmagazin oder ein Magazin, was ich mir auf mein iPad lade oder ein Magazin, was mir in einem Newsletter geschickt wird oder in meinen Briefkasten geworfen wird, das ist erstmal sekundär. So. Aber dieses Handwerk Journalismus, Informationsverarbeitung, Informationsrecherche, Informationsbewertung, Aufbereitung, Bündelung und Verbreitung, ja, das ist wichtiger denn je. So, das wird immer, immer, immer wichtiger. Also, ich meine, wir sehen das doch, die Datenmengen, die da zutage treten jetzt, das ist doch um Größenordnung mehr, als das wir bisher immer in den Händen hatten. WikiLeaks, 250.000 Depeschen von US-Botschaften aus aller Welt, Hunderttausende von Protokollen von Soldaten aus dem Irak und Afghanistan. Das muss jemand lesen, aufbearbeiten. Das ist Journalismus. So. Und da entwickelt sich gerade ein System, was mit solchen Datenbergen klarkommt. Und da muss sich der traditionelle Journalismus eben anpassen. Ja, die brauchen neue Werkzeuge, und da brauchst du neue Strukturen. Aber das, was Journalismus im Kern ausmacht, wird genau auf solche WikiLeaks-Datenberge draufgeworfen. Und nur mit diesem Handwerk kann man das letztendlich bewältigen. Und man sieht das ja auch. WikiLeaks, die angefangen haben als eine Portal, wo einfach nur Daten abgeladen werden sollten. Und die wurden komplett im vollen Umfang veröffentlicht. Davon rückt WikiLeaks gerade wieder ab und bewegt sich hin, sagen wir mal, zu journalistischen Kriterien. Nämlich ein Zentralvorwurf, den WikiLeaks gemacht wurde: Ihr übernehmt keine Verantwortung für das, was ihr veröffentlicht. Ihr veröffentlicht einfach was, ohne euch darum zu kümmern, was diese Veröffentlichung für diejenigen bedeutet, die in diesen Daten auftauchen. So, das war ein Kritikpunkt. Und was macht WikiLeaks? Sie, sagen wir mal, übernehmen journalistische Verantwortung. Bei diesen Diplomatenpäschen heißt es jetzt, veröffentlichen nicht sofort alle 250.000, sondern wir geben traditionellen Medien wie dem Spiegel, dem Guardian und der New York Times vorher Einblick. Die wählen anhand von bestimmten Kriterien Depeschen aus, die zum Teil anonymisiert werden, auf denen dann die Berichte traditioneller Medien basieren. Und nur das, worüber Spiegel, New York Times und Guardian berichten, nur diese Auswahl der Depeschen wird auch bei WikiLeaks veröffentlicht, um seiner Verantwortung eben gerecht werden zu können. Aber das sind ja, da sieht man auch so ganz klassische, so sagen wir mal so, informationsrevolutionäre Projekte wie WikiLeaks kommen hin zu journalistisch ganz uralten journalistischen Methoden und Kriterien.
Das war Philipp Banse, Journalist und Podcaster im Rahmen des Angebots Öffentlichkeit 2.0 der virtuellen Akademie. Vielen Dank, Philipp Banse.
Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.